Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und die heutige Episode ist wieder zu 100% Orange und kommt aus der ehemaligen Glück auf Kampfbahn in Gera Süd direkt zu euch. Am 8. Spieltag der NOFV Oberliga Süd feierte die BSG Wismut Gera den 3. Saisonsieg. Nach 4 Spielen ohne Dreier gewann der Aufsteiger gegen den SC Freital vor 281 Zuschauern im Stadion am Steg mit 3:0. Damit gelingt der BSG Wismut Gera der höchste Saisonsieg und gleichzeitig klettert der Traditionsverein auf den 8. Tabellenplatz. Damit dürfte der Verein entspannt auf das Pokalspiel gegen den ZFC Meuselwitz blicken. Ob dies dann tatsächlich so ist, frage ich in den nächsten Minuten den Vereinsvorsitzenden Maximilian Weiß. Herzlich willkommen und Glück auf, Max.
Glück auf, grüß dich.
Wie geht's dir? Bist du zufrieden mit der Entwicklung deines Vereins?
Ja, zufrieden grundsätzlich erstmal schon. Luft nach oben hat man natürlich immer, deswegen ja alles im Lot soweit.
Ich will das mal direkt im Detail durchfragen und wir fangen, bevor wir natürlich, wie angekündigt, zu dem tollen 3:0-Erfolg der ersten Männer kommen, will ich mal den anderen Erwachsenenbereich durchblicken. Wir haben die Frauen sonst immer zum Schluss behandelt, das will ich gleich mal an den Anfang tun. Auch wenn es an diesem Sonntag ja harte Niederlage in Bad Salzungen gab mit 5:0, damit belegt man weiterhin den letzten Tabellenplatz, hat dort einen Punkt und ist da punktgleich mit dem EFC Rula 08. Ich weiß, du hast das im letzten Jahr gesagt, auch zum Anfang dieser Saison, dass du grundsätzlich eine positive Tendenz dort erkennst. Warum schlägt sich das nicht in Punkten und Erfolgen nieder?
Ja, also das hat natürlich den Grund, dass man, ja anders als jetzt zum Beispiel bei der ersten Männermannschaft, das Problem hat, dass man natürlich die Mädels bei Laune halten muss, beziehungsweise da halt auch viel mehr gebeutelt wird durch ja Verletzungen, wenn mal jemand ausfällt, aufgrund der schon so geringen Kadergröße. Und ja, so ist es natürlich, wenn du dann wie jetzt gerade in der Situation viele Verletzte, viele Kranke hast, da schlägt sich das natürlich doppelt zu Buche. Und ja, so fährst du zum Beispiel heute zu 10 zum Auswärtsspiel. Und das ist natürlich ja sehr bedauerlich und ja, das liegt natürlich, wie gesagt, so ein bisschen am ja, Mangel von Spielerinnen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall uns auf die Fahne schreiben, das in Zukunft noch besser zu machen, da vielleicht auch aus anderen Jugendbereichen oder aus den jungen Männerbereichen die Mädels zu uns zu lotsen, dass sie dann halt auch einen guten Übergang zum Frauenbereich haben.
Muss man den Mädchenfußball noch stärker in den Nachwuchs bereits integrieren und die Nachwuchsgewinnung oder wird das bereits sehr intensiv gemacht?
Also wir haben auf jeden Fall schon einige Mädels, die bei uns im Nachwuchsbereich unterwegs sind. Und ja, wir sind immer so der Meinung, dass es so lange wie es geht beibehalten werden sollte, dass die Mädels bei den Jungs mitspielen, einfach aufgrund der Entwicklung, die sie da nehmen. Und ab der B-Jugend beziehungsweise dann A-Jugend für die Jungs, ja, müssten die Mädels sich da teilweise schon was anderes suchen. Ja, und da wäre es vielleicht ein Ansatz, ja, eine Jugendmannschaft oder eine zweite Frauen auch vielleicht Kleinfeld ja zu entwickeln. Aber ja, auch da hättest du dann das Problem, dass du natürlich ja die nötige Spielerinnenanzahl dafür haben musst. Also es ist tatsächlich eines der Probleme, die gerade am schwierigsten zu bewältigen sind. Deswegen haben wir da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ja, das ist natürlich auch gerade im Thüringer Raum sehr, sehr schwierig, da den Frauenfußball, da er ja schon so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ja, nach vorne zu bringen. Das sieht man ja auch an der Anzahl von Teams, die in den letzten Jahren zurückgezogen haben, dass man von einer ja, zweigleisigen Thüringenliga jetzt nur noch in eine eingleisige Thüringenliga gegangen ist und hat dort jetzt nur noch, ich glaube, 11 Mannschaften. Das ist natürlich ja bedauerlich, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat.
Dem ist wohl so, die BSG hat heute veröffentlicht, dass mit Verena Schüre eine neue Spielerin für die schönsten Farben der Welt aufläuft. Nichtsdestotrotz hast du das Personalproblem angesprochen und wenn ich so in Ostthüringen schaue, sehe ich keine Mannschaft, die kein Personalproblem hat. Und ich frage mal so, wenn man das nicht gelöst kriegt, macht man sich auch solche Gedanken, ist dann, gibt es die Möglichkeit zu sagen, das ist gescheitert bei der BSG Wismut Gera, sagst du, nein, zur Philosophie der BSG Wismut Gera gehört ein Frauenteam und wir müssen alles dafür tun, dass wir das auf eine ordentliche Basis personell so ausstatten, dass es funktioniert. Das gehört zur DNA der BSG Wismut Gera, die ich mir so vorstelle.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Frauenfußball sollte meines Erachtens nach schon ja höher gehangen werden, als er vielleicht ist. Das hat sich durch die EM jetzt im letzten Jahr schon ein bisschen verstärkt, auf jeden Fall. Da muss man schon sagen, dass es einen Aufwärtstrend gab. Gerade in Sachsen sieht man das natürlich. Im sächsischen Verband hast du Landesklassen, hast du eine Kreisoberliga von Frauenteams im Großfeldbereich, und in Thüringen geht's halt erst mit dem Großfeld in der Thüringenliga los. Und ja, da ist das natürlich ein bisschen schwieriger, da jetzt zu sagen, das ist, ja, oder man versucht alles, weil ich hatte, ich glaube, im letzten Jahr oder zu der Zeit, als ich angefangen hat, 2022, dem Verein ein paar Aufgaben zu übernehmen, hatte ich über 100 Spielerinnen kontaktiert und angerufen, ob sie sich das nicht vorstellen können. Und ja, da muss ich schon sagen, sind wir doch einer der attraktivsten Vereine, einfach aufgrund der ja Gegebenheiten im Stadion am Steg. Aber das allein ja reicht offensichtlich nicht, um ja nachhaltig dann den Frauenfußball zu betreiben, einfach nur weil halt insgesamt viel, viel weniger Spielerinnen ja auf dem Markt in Anführungszeichen in Thüringen sind, als das zum Beispiel in Sachsen der Fall ist, ne? Also das ist schon ja bedenklich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass weniger Mädels in Thüringen Fußball interessiert sind, was ich mir aber allerdings nicht vorstellen kann. Da muss es andere Ursachen dafür geben, dass halt im ja Frauenbereich dann keine Mädels ankommen, oder beziehungsweise auf dem Weg dahin verlierst du wahrscheinlich einfach zu viele junge Frauen, die sich das dann vielleicht gar nicht antun möchten, in einer Frauenmannschaft zu spielen. Und da muss man halt irgendwo ja die Ursachen ja ergründen, und dann kann man vielleicht dagegen was tun. Aber anders als vielleicht in den ja vorherigen Episoden, wo wir noch sehr, sehr positiv gestimmt waren, ist es natürlich so, dass das alles mit dem Kader und der Größe des Kaders steht und fällt. Und ja, da muss man so ehrlich sein, dass das natürlich gerade extrem schwierig ist. Auch wenn wir dieses Jahr relativ viele Spielerinnen dazugewonnen haben, hast du dann trotzdem viele auch durch Langzeitverletzungen verloren. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber also aufgeben würde ich das Thema nie. Wenn, dann würde ich vorher noch sagen, dass man im Kleinfeldbereich weiterspielt und dann einfach so versucht, die Mannschaft oder das Gros der Mannschaft ja zusammenzuhalten, und dann das Ganze irgendwann mal langfristig, wenn dann die Jugendspielerinnen in den Frauenbereich kommen, dass man dann vielleicht nochmal diesen Anlauf Thüringenliga wagt. Aber ja, das ist jetzt noch zu früh, um da jetzt irgendeine Tendenz abzugeben, aber das sind schon Gedanken.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Letztendlich ist es aber so, damals, als man das gemacht hat, man muss es von Anfang an breiter aufstellen, und es muss im Prinzip in allen Bereichen dann der Nachwuchs auch nachkommen, ansonsten wird das extrem schwer, die Geschichte. Aber ihr habt es im Blick und hoffen, dass das dann sich irgendwie noch positiv wandelt und das Team auch personelle Unterstützung bekommt und dann sich vielleicht dann doch die Punkte holen kann. Vielleicht schon am kommenden Wochenende, am 13. Oktober, ist das Team bei der dritten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena zu Gast um 14 Uhr, Jena als Tabellen-Siebter. Schauen wir mal, ob da ein Punkt möglich ist. Und 7 Tage später, am 20. Oktober, kommt die Saarfeld-Titans wieder an den Steg, wo man einmal schlechte Erinnerungen hat von einem Punktspiel und gute Erinnerungen von einem Pokalspiel, was man gewinnen konnte. Vielleicht gibt es da ja die Möglichkeit. Lass uns von der Verbandsliga der Frauen zur Kreisoberliga kommen. Dort, wir hatten ja einen Doppelaufstieg im vergangenen Jahr, und unsere zweiten Herren spielen in der Kreisoberliga, haben am Wochenende beim ZFC Meuselwitz, der ja wieder, ich glaube im letzten Jahr hat er angefangen, nachdem er das vor einigen Jahren aufgelöst hat, wieder eine zweite Mannschaft in den Spielbetrieb integriert hat. Dort hat die zweite Mannschaft 3-2 verloren. Wir liegen auf dem 12. Tabellenplatz, was so grob zur Abstiegszone gehört, vor Mutter Altenburg, dem Traditionsverein, und der Spielgemeinschaft Langenläuber Niederhain. Dein Fazit der bisherigen Saison nach 8 Spieltagen der Kreisoberligamannschaft?
Also grundsätzlich war damit zu rechnen, wie auch der aktuelle Stand ist, dass es natürlich in der höheren Liga schwierig werden wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich jetzt nicht viel Neuzugänge hatten. Wir haben ja schweren Herzens Jungs nach Dresden ziehen lassen, die Ausbildungs- und Studientechnisch sich ja aus Gera dies weggezogen hat. Und ja, so war klar am Anfang der Saison, dass es natürlich sehr, sehr schwierig war, plus dann auch dort wieder ein paar Langzeitverletzte. dann noch ein paar andere Geschichten, wo Spieler halt jetzt länger ausfallen. Das ist halt auch wieder dort das genau gleiche Spiel. Aber wir sind tatsächlich aufgrund des Spiels gegen Meusewitz jetzt sehr positiv gestimmt. Also ich hatte lang mit Francis telefoniert und er ist auf jeden Fall sehr happy über das Spiel. Zwar nicht über das Ergebnis, aber es sah schon mal sehr, sehr gut aus. Und gerade trotz dessen, dass nur ein Spieler der ersten Mannschaft dabei war, ja, gibt ihm das auf jeden Fall Hoffnung in der nächsten Zeit. Gerade mit dem sehr, sehr jungen Team da noch eine Rolle zu spielen auf jeden Fall und da ja nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Das hängt ja immer ein bisschen ab, wer von oben auch runterkommt, bevor man das genau sagen kann.
Ja.
Grundsätzlich, wir haben gestartet mit einem Remis gegen Ehrenhain, die nun nicht so eine gute Rolle spielen, wie man das vielleicht mal erwarten durfte. Man darf nie vergessen, Ehrenhain auch mal an die Oberligatür geklopft. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dann haben wir bei der Reserve von Weiter verloren gegen den FSV Meuselwitz, gegen Zollnrotha, gegen Rüdersdorf und haben dann 5-1 gegen Langenlöber Niederhain gewonnen und so ein bisschen den Frust weggeschossen. Ja, das sind
und gegen Motor Altenburg haben wir noch gewonnen, das erste Spiel.
Stimmt, das erste Spiel, das war vor Ehrenhain, das habe ich direkt vergessen, diesen wichtigen Sieg. Und das macht eben die Punkte aus. Du sagst, es ist ein junges Team, das wächst mit sich, ist letztendlich ein Aufstieg und das wird nicht einfach, aber die Perspektive ist da und offensichtlich dieses 3-2 motiviert. Solange der Trainer motiviert ist, solange die Jungs motiviert sind, ist ja alles gut. Das dürften sie auch sein, denn Kreispokal sind sie jetzt auch in der nächsten Runde, haben in Pölzig 2-0 gewonnen und dürfen jetzt, die Auslosung fand heute statt, beim SV Roschitz antreten. Und das Spiel wird am 31.10., ich glaube der 31.10. ist Feiertag, richtig?
Ah, genau.
Am 31.10. ausgetragen. Ich denke, das wird ein ganz nettes Spiel gegen Roschitz.
Ich denke auch. Auf jeden Fall, da können wir uns, denke ich, drauf freuen.
Da kommen ein paar Zuschauer. Und da ist ein bisschen was los in Gera. Ansonsten habe ich dich so verstanden, Francis ist positiv und du bist auch positiv, was die Kreisoberliga-Mannschaft angeht.
Absolut. Also Liga halten ist das Wichtigste und dann ja weiter festigen. Also eigentlich genau das Gleiche wie bei der ersten Mannschaft. Den Aufstieg mitnehmen und dann festigen.
Die perfekte Überleitung, und das ist klar, bei dir als Präsident zur ersten Männermannschaft. Hast du dir denn einmal die Zuschauertabelle der NOFV-Oberliga angeschaut?
Natürlich nicht.
Das ist auch nicht so schlimm. Dann würde ich sie dir vortragen.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Der VfB Auerbach belegt nach 4 Spieltagen mit durchschnittlich 341 Zuschauern. Ist ja immer ein bisschen schwierig, hängt ja auch von Spielen ab. Das ist ja alles klar, ne? Aber liegt auf Platz 5. Auf Platz 4 liegt Germania Halberstadt mit durchschnittlich 355 Zuschauern. Der SC Freital auf dem 3. Platz mit 408. Budissa Bautzen auf dem 2. Platz mit durchschnittlich 418. Und auf dem 1. Platz Trommelwirbel steht die BSG Wismut Gera mit 427 Zuschauern im Schnitt. Nochmal, es ist nach 4 Spielen. Es ist natürlich jetzt erstmal keine grundsätzliche Aussage, aber es ist eine Tendenz. Bist du hinsichtlich der Zuschauerresonanz nach so einem Aufstieg, wo viele, die skeptisch waren, gesagt haben, da kommt eh keiner und das bleibt alles so, wie es ist. Bist du grundsätzlich zufrieden, wie die Gera diese Oberliga annehmen?
Ja, tatsächlich. Also wir haben auch Finanzplan mit weniger Zuschauern kalkuliert auf jeden Fall, was ja jetzt glücklicherweise schon mal was Positives ist. Und so wie ich sie im Kopf habe, dürften wir sogar, glaube ich, ungefähr bei dem Schnitt auch aus der letzten Thüringen-Liga-Saison liegen, dachte ich zumindest. Ne, der war auch, glaube ich, um die 400 irgendwas rum. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. Ich muss sagen, natürlich ist da wieder das erste Spiel, was ja auch in der Thüringen-Liga letztes Jahr gegen Saalfeld, glaube ich, war das, sehr, sehr gut ankam, sehr gut besucht war. Jetzt gerade gegen den RSV waren auch sehr, sehr viele Zuschauer da. Das ist natürlich jetzt, wo die Statistik ein bisschen von zerrt, denke ich.
Jetzt kommt ein harter Winter, das ist schon...
Genau, ne? Genau. Jetzt im Oktober schwieriges Wetter gehabt, 288 oder 281 Zuschauer, ne, hast du gesagt?
Genau.
Ja, war ein bisschen wenig für mein Gefühl, aber du musst oder darfst natürlich nicht vergessen, dass auch das Höhlerfest gerade in der Stadt ist. Das bedeutet, sicherlich haben da manche andere, vielleicht nicht ganz so extrem Fußballbegeisterte, sich eher ja zu dem einen oder anderen Essensstand gezogen gefühlt. Aber, also mich persönlich auch. Ich war auch Freitag kurz zu Besuch auf dem Höhlerfest, aber Ja, auf jeden Fall hat sich das schon auf die Zuschauerzahlen ein bisschen ausgewirkt. Ich glaube auch, das letzte Spiel, da war es auch sehr, sehr warm nochmal. Dann hat es kurz geregnet, kurz vorm Spielbeginn. Ja, das zieht ja immer mal so ein bisschen die Zuschauer weg, sage ich mal, wenn die sehen, okay, 13 Uhr fängt es an zu regnen. Gehe ich da jetzt wirklich 14 Uhr zum Fußball? Gerade aufgrund der fehlenden Überdachung, was vielleicht auch noch ein Thema wird hier in der Podcast-Episode.
Das notieren wir uns doch mal, wenn das direkt so der Ball in die Luft gehoben wird, dann nehme ich ihn natürlich auf.
Und ja, deswegen sicherlich ist auch da noch Luft nach oben, aber ich glaube, es ist schon erstmal positiv zu sehen, dass ja das nicht so, wie von manchen erwartet war, jetzt in Thüringen oder in Gera speziell niemanden mehr interessiert, weil einfach vielleicht die Attraktivität oder die Regionalität der Gegner nicht gegeben ist. Aber ja, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es sind spannendere Spiele, sage ich. Man ist natürlich auch darauf eingestellt, dass man nicht mehr 75% oder 80% der Spiele gewinnt. So ist es immer teilweise ein Herzschlagfinale bis hinten raus, gerade wie in Wernigerode. Das war schon nicht so einfach für das Gemüt. Aber ja, im Endeffekt macht es einfach nur Spaß in der Oberliga. Und also ich finde es tatsächlich sehr attraktiv, dort zu spielen, weil du halt wirklich viel andere Stadien siehst. Du hast andere Mannschaften zu Gast, kannst dir überall noch ein bisschen was mitnehmen und davon lernen. Und ich denke, das hilft gerade uns als jungen Team relativ gut.
Häufig wird das Gersche Publikum als nölig beschrieben. Wie nimmst du so die Stimmung wahr in den Spielen? Positiv, oder?
Absolut. Also ich glaube, unsere Fans, egal ob das jetzt unsere Ultraszene ist, beziehungsweise unsere Fanszene, oder ob das jetzt der normale Zuschauer ist, der normale Fan ist, die haben ein gutes Gefühl dafür, was die Mannschaft in welchen Momenten braucht. Gerade jetzt auch gegen Freital, dann, wo es mal eng wurde, wieder mehr Stimmung reingelegt und die Jungs nach vorne gepusht und ja, dementsprechend dann auch das 3:0 zusammen gefeiert. Ich denke, das ist auch für die Spieler, gerade für die neuen Spieler, ja, sehr, sehr wichtig, auch ein paar Prozente vielleicht noch aus sich rauszuholen, wenn du eine Fanbase hast, die sich wirklich für einen interessieren. Ja, also ich habe heute, glaube ich, in ein paar, was ist der Plural von Status? Ich habe in dem Status oder in mehreren dieser Status Spieler oder Fotos vom Spiel gesehen und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr cool, dass ich halt auch noch ein bisschen mehr mit dem Verein identifiziert wird. Und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen.
Wir schauen gleich zurück, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich glaube, die Zuschauerzahl auch wird, wenn es ein harter Herbst beziehungsweise dann Winter wird, die Spiele, die jetzt kommen, sind spannend. Wir reisen in 14 Tagen, haben ein Auswärtsspiel beim Ludwigsfelder FC. Das ist, unser Trainer würde sagen, wieder eins dieser Endspiele. Aber dann haben wir eben Germania Halberstadt zu Hause, was auf jeden Fall eins der spannenden Spiele dieser Oberliga, gut, oder es sind ja alle spannend, eins, was man herausheben kann, daher, da Germania Halberstadt lange Zeit Regionalligist war und wir ja auch dort einen Spieler wieder treffen werden und dann 14 Tage später treffen wir wieder einen Spieler mit dem VfL Halle 96 und Jäger Jakubow, die zu uns kommen. Also da passiert was und dann als nächstes Heimspiel ist Magdeburg 2, der Spitzenreiter und ja, das die Reserve des ehemaligen Europapokalsieger, das ist schon irgendwas Besonderes. Also da hoffe ich doch, dass die Zuschauer auch mitkommen und die Mannschaft wird sich da auf jeden Fall entsprechend präsentieren. Da stehen auf jeden Fall ordentliche Spiele an. Aber wir wollen zurückschauen, die bisherige Saison gestartet. Danach haben wir mit Trainer gesprochen, sind wir mit einem 2:0 gegen Eintracht 1949. Und das lief dann auch auswärts bei Sandersdorf ganz hervorragend, ne? Mit einem 3:1 Erfolg. Besser könnte man kaum starten. 6 Punkte nach 2 Spielen und dann kam der FC Grimma, eins dieser häufig zitierten Endspiele, kommt dann danach gleich noch eins, aber erstmal das erste als Heimspiel. Mit 6 Punkten gehst du selbstbewusst in das Spiel. FC Grimma zu dem Zeitpunkt spielte und stand nach 2 Spieltagen, auch wenn es nichts aussagt, aber stand am unteren Tabellendrittel, ist auf jeden Fall ein Konkurrent um diesen Kampf um den Aufstieg. Und da gibt es ja auch noch so ein bisschen eine individuelle Geschichte, die ich jetzt nicht zum 10. Mal wiederholen will, aber es endete 2:2 und ich hatte das Gefühl, das ist so die erste Enttäuschung gewesen. Ist das zu hart geformuliert, Enttäuschung? Wahrscheinlich schon.
Also Enttäuschung im Sinne von, wenn du den Spielverlauf gesehen hast, auf jeden Fall Enttäuschung. Ich denke, von den ersten 3 Spielen einfach objektiv von außen betrachtet, 7 Punkte hätte ich, denke ich, am Anfang unterschrieben, weil gegen RSV war auf jeden Fall nicht mit einem Dreier zu rechnen. genauso wie gegen Sandersdorf vielleicht nicht mit 3 Punkten, vielleicht nur mit einem. Wir haben uns ja vor der Saison zusammengesetzt und haben ungefähr so ein paar Überlegungen angestellt, wann du vielleicht wo gewinnst, wo du vielleicht einen Punkt holst, wo du vielleicht ja nicht so große Chancen auf Punkte siehst. Und so ungefähr sind wir dann ja auch an die Kalkulation rangegangen. Und da war es erstmal, das erste Spiel gegen RSV war ein Jackpot. Dann gegen Sandersdorf auswärts zu gewinnen, ist, denke ich, auch schon eine sehr starke Leistung, wenn man sieht, wie viele andere Vereine sich einfach sehr schwer tun in Sandersdorf. Also da, denke ich, sind wir sehr gut reingestartet. Und dann Grimma, wo am Anfang vielleicht gesagt wurde, ja, letztes Jahr standen sie hinten drin, haben sie dieses Jahr dann trotzdem eine relativ gute Mannschaft zusammen. Und ja, dann führst du durch 2-0, stellst dich in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen zu defensiv. Und anders als gegen RSV kriegst du da dann halt die Gegentore. Und ja, das Bitterste von allem ist natürlich, dass Benny Förster 10 Sekunden auf dem Platz ist und dann natürlich den Ball in den Winkel einköpft. Das ja, war natürlich dann bitter und deswegen war die Enttäuschung nach dem 2-2 sehr, sehr groß, weil ja du nach dem Spielverlauf einfach ja mehr erwartet hättest. Aber so ist es nun mal. Das ist nun mal der Fußball. Deswegen mögen wir das ja auch alle. Meistens mögen wir es dann mehr, wenn es zu unseren Gunsten ausgeht, wie gegen Wernigerode. Aber ja, so ist es. Also deswegen 3 Spiele, 7 Punkte ist top. Das Spiel an sich, ja, schade.
Vor allem, weil Kalifola auch das 3-0 hätte erzielen können. Das ist dann ja Schon ein bisschen ärgerlich, dass man da die 3 Punkte nicht holen konnte. War letztendlich kein grundsätzlich, oder Beinbruch, weiß ich nicht. Also war halt enttäuschend durch den Spielverlauf. Trotzdem kann man natürlich mit der Punktzahl leben. Aber ich denke, auf der Liste, die du gerade erwähnt hast, könnte ich mir vorstellen, dass man das nächste Spiel gesagt hat, dort will man auf jeden Fall einen Punkt holen. Und auch dort gibt es ja eine Geschichte, die will ich jetzt nicht, hier ist ja letztendlich dann egal. Aber das war natürlich insgesamt dann doch eher hier schon mal, darf man glaube ich sagen, die erste Enttäuschung der Saison. Die Gera in Unterzahl mit 3-1 verloren bei der ehemaligen BSG Traktor Zorbau. Wie kam es denn dazu?
Boah, also ich glaube, das war bis jetzt das am schlechtesten anzusehende Spiel unserer Mannschaft. Es war wirklich, also die erste Halbzeit war ja nicht gut. Wir waren nicht so richtig drin, hatten ein bisschen Probleme mit dem Platz, hatten dann selber viele, viele individuelle Fehler und ja, da hast du natürlich dann so ein bisschen eingeladen. Dann rettest du dich so ein bisschen in der Halbzeit. Also das war jetzt ein ausgeglichen schlechtes Spiel, würde ich mal vorsichtig behaupten. Also es war jetzt nicht so, dass wir 300-prozentige gegen uns hatten oder selber so viele Chancen vergeben haben. Das war einfach ja kein schönes Spiel. Und ja, dann kriegst du natürlich die gelb-rote Karte, die im Nachgang betrachtet relativ glücklich für den Gastgeber war. Also das, was wir im Video gesehen haben, weil also am Spielfeldrand während des Spiels habe ich gesagt, ja, klare gelbe Karte, wie kann er da so hingehen? Im Video sieht man, dass die Berührung sehr, sehr leicht war und er es natürlich dankend angenommen hat. Also war eher clever vom Zorbau-Spieler als ein ja böser Fehler von unserem Verteidiger. Aber ja, nichtsdestotrotz kriegst du dann halt natürlich die gelb-rote Karte in Elfmeter gegen dich. Und ja, dann hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen. Was man aber da zugutehalten muss, ist, dass die Jungs sich halt extrem reingeworfen haben. Also gerade Schubi, Kies, die dann wirklich die Wege gemacht haben, die sich da in alles reingeworfen haben. Tom, der hinten noch so weitestgehend alles wegverteidigt hat, obwohl er böse auf die Schulter gefallen ist und dann mit extremen Schmerzen gespielt hat. Also da muss man, denke ich, schon sagen, dass die Leistung an sich in der zweiten Halbzeit, wo du einer weniger warst, relativ gut dafür war. Nichtsdestotrotz gehen dir dann halt auch so ein bisschen die Kräfte aus hinten raus. Du kommst dann nochmal ran mit Schubis direktem Freistoßtor. Hast dann noch die Chance, sogar in Führung zu gehen durch den Kopfball von Haupti. Ja, das ist ja alles ziemlich blöd gelaufen. Und dass du dann das dritte noch bekommst hinten raus, wo du dann aufgemacht hast, das ist dann halt so. Aber ja, es war auf jeden Fall eine Enttäuschung, weil eigentlich bist du dahin gefahren und hast gesagt, hier, das ist eins dieser Endspiele und du willst es unbedingt gewinnen, willst Zorbau hinter dir lassen. Und ja, das hat dann weniger funktioniert, vorsichtig gesagt.
Genau, und da fing so ein bisschen, wie das halt normal anfängt, dann fängst du dich zu fragen, hat man vielleicht die ersten Spiele so ein bisschen überperformt, ne? Und ist man vielleicht jetzt schwächer als Zorbau? Wo stehen wir denn eigentlich so? Und dann hast du mit dem VfB Grischo jemand, das erstens eine der schönsten Auswärtsfahrten ist, zweitens ein etablierter Oberligist. Also das ist schon jemand, den du erstmal wuppen wirst und dann weißt du auch, dass du nach dem Grischo-Spiel dann auch noch Bischofswerda hast. da gehst du schon mit Respekt in die nächsten beiden Spiele. So, ich war im Gegensatz zu offensichtlich 40 Wismut-Verrückten, die vor Ort waren, nicht dort und las dann das Ergebnis 5:1 und Jens Loos in der OTZ schreibt mir, dass Steffen Geißendorf nicht komplett unzufrieden ist. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch, man verliert 5:1, der Trainer ist aber nicht ganz unzufrieden. Du wirst das sicherlich auflösen können, wenn ich das so richtig höre. Also man war in Zobau mehr enttäuscht als in Grischow, kann man das sagen?
Absolut. Absolut. Man ist ja nach Grischow gefahren und wusste, das wird ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit. Und ja, auch die Jungs wussten natürlich, man war gebeutelt. Beide Innenverteidiger oder beide nominell ja Startelf Innenverteidiger waren ja entweder gesperrt oder nicht da. Das bedeutet, du hattest hinten schon in der Abwehr eine Mannschaft oder Jungs, die vielleicht die Position auch noch nie so gespielt hatten. Na, gerade Luis Schädel mit 19 Jahren, der eigentlich nominell Rechtsverteidiger ist, der dann in der IV aufgeboten wurde und erstmal gegen Andi Hebler ran durfte. Das ist natürlich, ja, ne, also da gibt's auch bessere Ausgangssituationen, würde ich sagen. Und ja, so war dementsprechend das Spiel dann auch, ne? Also die Jungs, gerade weil das auch eine der jüngsten Startelf waren, die wir aufs Feld geschickt haben bis jetzt, die haben es dafür tatsächlich gut gemacht. Die haben Lehrgeld bezahlt, auf jeden Fall. Man war in dem Moment einfach schon, ja, unterlegen. Grischow hätte sicherlich auch noch das ein oder andere Tor machen können. Wir hatten dann auch noch die ein oder andere Chance, die wir hätten nutzen können. Also ich denke, das 5:1 geht in der Höhe erstmal so klar. Aber ja, es war natürlich was anderes, ne? Also Grischow auch die Anlage und die Professionalität, die dort an den Tag gelegt wird, das ist schon gut zu sehen und auch gut für uns, weil wir wissen, was wir da einfach noch vor uns haben, um uns da auch so zu etablieren.
Was meinst du dann, an was denkst du beim Thema Professionalität?
Ja, gerade nach dem Spiel die Pressekonferenz, ne? Dieser eigene Presseraum, das ist schon alles sehr durchdacht und auch die Anlage im Sinne von, wie wirst du verpflegt, da kann man sich, denke ich, schon viel mitnehmen für die Zukunft.
Okay. Also die klopfen sozusagen auch von der Umgebung so ein bisschen schon an die Regionalliga an, sind da schon ein Stück weiter, kann man so sagen, oder?
Absolut. Und gerade für die Voraussetzungen, ne, vermeintlich kleines Dorf, ist das schon Wahnsinn, ne? Und auch die Leute, die, du hast halt gemerkt, also die waren halt alle mit dem Herz dabei, ne? Also das ist schon cool. Das ist so eine typisch dörfliche, familiäre Geschichte in Grischow.
Und mit 11 Mann haben wir das Spiel nicht beendet, richtig?
Auch da wieder nicht. Da hast du recht. Und auch dort war es wieder gefühlt eine Halbzeit. Ich glaube sogar, ja, es war eine Halbzeit, ne? Dachte ich.
60. Minute.
Ach, 60. Minute. Siehst du, fast eine Halbzeit, ja. Also es ist auch wieder, ja, bitter. Und das war es ja auch noch nicht, um dir die Überleitung zum nächsten Spiel zu geben.
So, genau, dann haben wir ja den Vorjahresmeister, den Bischofswerder V08 zu Gast. Ja, da geht man eigentlich von gar nichts aus, weil das ist einfach ein Spitzenteam, zumindest in der vergangenen Saison gewesen. Klar gab es da ein paar Veränderungen, aber trotzdem ist da eben Potenzial da. Und wenn man die Infrastruktur hinbekommt, wird Bischofswerder auf jeden Fall in der Regionalliga immer mal anklopfen, ob sich dort etablieren kann. Das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Aber auch dieses Spiel, und das klingt etwas hart, weil das war sicherlich auf der Liste so, dass man gesagt hat, okay, hier kann man mit einer Niederlage rechnen, mal vielleicht eine Überraschung, mal ein Punkt. Aber man hat es 2:0 verloren, hat das auch nicht mit 11 zu Ende gespielt, sondern hier war es sogar schon nach 38 Spielminuten, dass man ja sich geschwächt hat und Tom Eichenberger die Ampelkarte gesehen hat. Das war eine Kategorie ärgerliche Niederlage, oder?
Ja, also zuerst muss man da tatsächlich den Spieler in Schutz nehmen, weil die erste gelbe Karte, ich glaube nach 29 Minuten oder sowas, war, also das war nicht mal ein Foul, er setzt seinen Oberkörper ein, der Gegner geht zu Boden am Strafraumrand, also wirklich auch in der im gefährlichen Bereich, wo er einfach eigentlich alles sehr gut wegverteidigt, zieht der Schiedsrichter auf einmal eine gelbe Karte und gibt einen Freistoß. Also ich bin oben auf jeden Fall auch sehr emotional geworden. Und ja, das war überhaupt keine gelbe Karte. Die zweite, da kann man sich dann drüber streiten. Da rangeln halt beide. Er lässt das Trikot vielleicht ein bisschen zu spät los. Der Gegner nimmt es dankend an. Die gelbe Karte geht dann in Ordnung. Aber die erste gelbe Karte war meines Erachtens nach wirklich, also das war auch, ja, ohne jetzt als schlechter Verlierer dastehen zu wollen, war auch keine gute Schiedsrichterleistung. Also wir hatten bis jetzt wirklich gemerkt, dass die Schiedsrichter in der Liga einfach
besser sind.
Ja, vorsichtig ausgedrückt, viel besser sind. Und ja, da an dem Tag hatten wir natürlich nicht so ganz viel Glück. Ne? Gerade in Wernigerode, der Schiedsrichter aus Plauen tatsächlich, hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also es war bis jetzt eine der besten Schiedsrichterleistungen, die wir gesehen haben. Und ja, jetzt, ja, das Spiel war ein bisschen schwierig. Und dann kannst du den Jungs aber natürlich keinen Vorwurf machen, dass sie das Spiel dann verlieren. Gerade aufgrund der Tatsache, dass sie ja fast 60 Minuten zu 10 waren. Das ist schon nicht so ohne.
Ja. War hier was drinne bei dem 2:0 oder war das klar ein souveräner Sieg, ja, von Bischofswerda?
Also Bischofswerda ist schon eine extrem gute Mannschaft. Also die Art und Weise, wie körperlich die da sind und wie schnell die auch Fußball spielen mit wenig Kontakten, das war schon ja gute Vorstellung auf jeden Fall. Und was man aber dazu sagen muss, bis zu der roten Karte oder gelb-roten Karte war es jetzt nicht so, dass Bischofswerda komplett das Spiel kontrolliert hatte. Also ich würde sagen 60-40. Das war so ein typisches Spiel. Du bist Aufsteiger und spielst gegen eine sehr, mehr als gestandene Oberligamannschaft. Aber es war jetzt nie so, dass wir an die Wand gespielt wurden. Erst dann mit der gelb-roten Karte wurde es dann natürlich zunehmend schwieriger und ja, die haben dann auch eiskalt ihre Chancen irgendwann genutzt.
Kein Beinbruch, weil damit hat man natürlich gerechnet. Im nächsten Spiel auswärts im wunderbaren Wernigerode beim FC Einheit, da hat man sich sicherlich etwas ausgerechnet und ja, kommt dann auch zu einem 2-2. Jens Lohse bezeichnet es als ein etwas schmeichelhaftes Unentschieden. Du hast aber schon gesagt, es war auf jeden Fall ein emotionaler Punktgewinn.
Absolut. Und auch da finde ich den Ausdruck schmeichelhaftes Unentschieden ein bisschen schwierig, weil die erste Halbzeit war klar gelagert zu Wernigerode, weil die ja hatten da viele Aktionen in unserem Strafraum, hatten auch nach den Standards, da haben wir einfach die Standards nicht gut wegverteidigt. Viele Gelegenheiten, sage ich mal, hatten einen Lattentreffer. Einer wurde auf der Linie geklärt, ich glaube von Kütte. Und das war dann schon so, wo du gedacht hast, okay, erste Halbzeit geht ganz klar an Wernigerode. Aber wie Geisi das schön in dem Interview danach beschrieben hat, sind wir als Jungen gekommen und als Männer gegangen. Also die Jungs haben dann wirklich in der zweiten Halbzeit echt nochmal eine Schippe draufgelegt, haben gefightet. Und mit der Einwechslung von Franz Hoffmann, der dann einmal auflegt, dann selber noch die Latte trifft, hätte es da auch für uns ausgehen können aufgrund des Verlaufs. Ne? Also die letzte halbe Stunde des Spiels haben eigentlich fast nur noch wir gespielt. Kriegst halt wirklich das 1-0 von Wernigerode, kriegst den Ball nicht geklärt nach einer Ecke, hast dreimal die Möglichkeit, den Ball rauszuschlagen, kriegst ihn irgendwie verhexterweise nicht raus. Und der schiebt nur noch ein. Dann das zweite Tor von Wernigerode war kurz nach der Halbzeit. Das habe ich gar nicht richtig gesehen, weil es so schnell ging. Ja, und dann kommst du trotzdem nochmal zurück und dementsprechend war es auch sehr emotional. Und Geisi war auf dem Platz, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Der war in der Jubeltraube auf einmal vor mir. Ich wollte ein Foto von unseren Spielern machen. Auf einmal kommt mir der Trainer entgegen. Da habe ich auf jeden Fall, gestaunt. Das war lustig.
Wie fandst du die Anlage?
Super, also sehr, sehr schönes Gebäude, ist natürlich alles ein bisschen klein, das muss man dazu sagen, auch der Platz ist relativ klein gewesen, haben auf der ja, Hintertortribüne so eine kleine Überdachung, ne, Tribüne mit Überdachung, war auf jeden Fall auch wieder schön, das mal zu sehen, wie einfach es doch vermeintlich gehen kann, ja, also die Anlage an sich eigentlich ganz, ganz schön. Aber ich glaube nicht tauglich für mehr, so vom Gefühl her, einfach wegen des Platzmangels. Also ich hatte dann auch mit, ich glaube, dem Stadionsprecher von Wernigerode gesprochen, der übrigens sehr, sehr sympathisch war, hat auch unserem Spieler Philipp Sovago immer sofort gleich alles Gute gewünscht. Also fand ich sehr fair und auch sehr, ja, sehr höflich. Also das kenne ich nicht so von manch anderen Vereinen. Das war cool.
War respektvoll.
Genau, da freuen wir uns eigentlich drauf, wenn die zu uns kommen.
Wie geht's denn, Doggy?
Ja, es hat sich jetzt tatsächlich das Schlimmste bestätigt. An dem Tag war es noch so, dass die Ärztin im Quedlinburger Krankenhaus gesagt hat, dass es wahrscheinlich nicht gerissen oder irgendwas gebrochen ist. Jetzt hatten wir durch ein MRT, was wir relativ schnell organisiert haben, Klarheit, dass es ein Kreuzbandriss ist.
Das heißt?
Lange Pause für Philipp. Und das ist natürlich extrem bitter, nicht nur für die Mannschaft auf dem Platz, sondern auch für die ja, für die Kabine, weil er da halt auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, der viel Spaß mit reinbringt. Das ist wirklich, ja, das tut mir echt leid, weil ich glaube, jeder, der Philipp kennt oder sich mal mit ihm ausgetauscht hat, weiß, dass der ein sehr, sehr guter Typ Mensch ist. Er hat für jeden ein offenes Ohr, ist ein, ja, ganz, ganz feiner, gut erzogener Mensch. Also, ja, dem wünscht man es wahrscheinlich am wenigsten, wenn man das so sagen kann.
Lange heißt, wir sehen ihn in dieser Saison auf jeden Fall nicht mehr, richtig?
Also ich denke nicht. Also je nachdem, wie natürlich sein Genesungsprozess ist. Ich habe auch gesagt, ich würde ihn meinem Kreuzband abgeben, aber das ist leider noch nicht so möglich in der Medizin.
Okay, dann von dieser Stelle alles Gute, Doki. Das sind natürlich harte Nachrichten. Also eben, du hast ja perfekt beschrieben, nicht nur als Fußballer, sondern eben auch als Mensch fehlt er dann. Das ist ziemlich hart. Und dann hoffen wir, dass der Heilungsprozess so schnell, als es irgend möglich ist, vorankommt. Du hast es nun jetzt zum zweiten Mal angesprochen, also jetzt frage ich dich endlich. Also in Wernigerode gab es eine wunderbare Überdachung. Wäre denn nicht sowas im Stadion am Steg auch denkbar, dass man mal so eine Überdachung hinbekommt?
Gut, dass du es ansprichst. Wir sind dabei, was zu planen. Wir haben uns jetzt schon eine technische Zeichnung geben lassen und würden jetzt demnächst, also in der kommenden Woche, mit ja, allen Beteiligten sprechen, ob das so umsetzbar ist. Hätten tatsächlich auch schon den einen oder anderen Sponsor dafür gewonnen, der bei der Planung mit involviert war. Ja, da können sich natürlich alle beteiligen, die da Lust drauf haben, gerade Firmen, die vielleicht auch zuhören. Das wäre natürlich cool, wenn wir da noch was hinkriegen. Aber ich weiß nicht, warst du schon mal bei Thüringen Jena zu Gast?
Ja.
Da hat man sich natürlich auch so ein bisschen abgeguckt, wie einfach es denn sein könnte. Und ja, so eine ähnliche Lösung würden wir uns auf jeden Fall vorstellen. Und das wäre auf jeden Fall ja wetterfest, regenabweisend. Und es wäre eine mobile Anlage. Das bedeutet, die Chancen dafür, dass wir das auch noch dieses Jahr hinbekommen, stehen sehr, sehr gut. Einfach, weil die Stadt da keine Probleme damit hat, wenn wir irgendwas im Boden versenken würden oder sonstiges, was ja immer schwierig ist durch die Wärmerohre, die unter dem Hang verlaufen. Aber deswegen sind wir da in einem guten Austausch und ja, ich bin guter Dinge, dass wir das dieses Jahr vielleicht sogar noch hinbekommen.
Jetzt sind doch ein paar Fragezeichen bei mir bei dem Begriff mobile Anlage.
Genau, also man kann quasi, das wird so eine Art Sonnensegel, wetterfestes Sonnensegel, würde ich es mal bezeichnen. Und ja, so ähnlich würde das dann wie bei Thüringen Jena nur halt in größer aussehen, dass dann quasi die drei wichtigsten Blöcke überdacht wären. Und genau, das könnte man tatsächlich immer wieder abnehmen, weil gerade wir haben es ja schon mal am Steg erlebt, wo uns die Fangzäune weggeklappt sind, einfach aufgrund des Sturms. Und so war der Wunsch nach einer mobilen Anlage, da du ja keine wirklich betonierte, feste Anlage installieren kannst durch den Hang.
Also das wird auf jeden Fall nicht klappen, dass du dort irgendwas mit Beton unten verankerst. Das klappt nicht, weil eben die Rohre unten drunter sind, richtig?
Genau.
Und wird genau, auch nie also klappen.
Das ist schwierig.
Genau, das heißt, es geht im Prinzip nur so etwas, wo du sagst, Tuch, was auch immer, hängst du drüber, was wetterfest ist, um so ein bisschen Regen abzuhalten. Aber du wirst nie eine komplette Stahlkonstruktion so dorthin kriegen aufgrund der Rohre im Boden.
Genau. Da müsstest du einfach zu tief ja so ein Fundament setzen und das ja wird ganz, ganz schwierig. Aber dafür haben wir auch noch eine Idee, aber das ist dann noch weit in der Zukunft. Da, ja, das müssen wir noch so ein bisschen hinter verschlossenen Türen halten.
Okay, aber erstmal einen Schritt in die richtige Richtung. Wie zufrieden bist du denn mit der LED-Bande?
Sehr tatsächlich. Ist natürlich ein sehr, sehr großer Blickfang. Haben jetzt auch schon viele positive Nachrichten bekommen. Witzigerweise gab es auch eine Leseranfrage bei der OTZ, weshalb ich dann nochmal ein Interview führen durfte. Und ja, da ist es natürlich sehr, sehr positiv aufgekommen und wir ja, haben bis jetzt sehr, sehr gute Feedbacks bekommen. Gerade jetzt im Winter, wo es eher dunkel wird oder jetzt auf den Winter zugehend, wo es eher dunkel wird, kommt die natürlich noch ein bisschen mehr zur Geltung und ja, dementsprechend
gibt's auch mehr Interesse.
Freuen sich natürlich auch die Sponsoren und die es vielleicht noch werden wollen.
So ist das. Dann würde ich noch, bevor wir zum Spiel kommen, das Thema Kader nochmal ganz kurz ansprechen. Wenn wir jetzt im Prinzip Langzeitverletzten mit Doki haben, wird dann da weitergedacht? Bist du zufrieden so grundsätzlich? Wie ist da die Situation oder deiner Blick auf den aktuellen Kader?
Also am Anfang haben wir ja relativ oft gehört, was habt ihr denn für einen großen Kader mit 26 Jungs? das hat sich dann natürlich als sehr, sehr wichtig herausgestellt, weil gerade auch schon Krijo hat man ja gemerkt, dass viele Spieler ja nicht da oder verletzt waren oder sonstiges. Und ja, dementsprechend ist es eigentlich ganz gut, wie wir geplant haben. Hat natürlich auch mit Geisi zu tun, der natürlich auch die Oberliga kennt oder auch gerade so eine Saison kennt mit vielen jungen Spielern, wo du nie weißt, okay, passiert was, passiert nichts. Und dementsprechend haben wir uns dann natürlich ganz gut aufgestellt. Man muss da auch immer sehen, weil letztendlich, wenn du jetzt, das ist das Argument von Carsten, der das natürlich auch immer gern mal zu Wort bringt, wenn jetzt ein Bundesliga-Verein irgendeinen Spieler holt, ne, dann hat er ja schon eine sehr, sehr lange Angewöhnungszeit teilweise, wenn es jetzt kein Superstar ist oder sonstiges, und wird auch rangeführt, ne, hat dann Wochen, um sich darauf vorzubereiten und dann reingeworfen zu werden. Und das ist natürlich im Amateurbereich schwierig. Und da kommt ein neuer Spieler in einen neuen Verein, in eine neue Stadt, zieht vielleicht sogar nach Gera und soll dann direkt in der ersten Woche funktionieren. Das ist natürlich immer die Wunschvorstellung, aber oftmals braucht man natürlich auch ein bisschen Anlaufzeit. Und jetzt sind wir gerade in so einer Phase, wo dann auch die Neuzugänge halt wirklich ja erstmal angekommen sind, wo sie die ersten Spiele gemacht haben, die ersten Minuten gesammelt haben. Und da merkt man jetzt gerade auch bei Futti zum Beispiel, hat jetzt ein Tor gemacht, ne, kam gut ins Spiel, der am Anfang wirklich ja im ersten Spiel wahrscheinlich sehr aufgeregt war, ne, neue Umgebung. Dann auch Tom Seidel, der jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, der jetzt auch langsam aus sich rauskommt, und das geht ja den anderen genauso. Ne? Und deswegen ist es gut, wie wir geplant haben, und sind jetzt auch aktuell sehr zufrieden, wie die Jungs halt ja performen. Nichtsdestotrotz muss man auf jeden Fall sagen, dass wir viel Verletzungspech jetzt schon hatten. Ne? Also Max Greif, jetzt Philipp Sovago, dann Niklas Tanneberg, der jetzt verletzt war, dann am Anfang Yannick Lindemann, Jimmy Wagner, du hattest mit Krapser am Anfang noch Probleme, Robin Paulik war lange raus, jetzt Andy Haupt und Marcel Kiesling, die jetzt am Wochenende nicht spielen konnten aufgrund von Verletzungspech, dann Davy Smith, der noch nicht spielen konnte, Nikita Bondarenko, der Spiele gefehlt hat oder angeschlagen gespielt hat. Also das ist schon viel. Ja, was da halt so nicht passt manchmal.
Wenn wir gerade beim Kader sind, also unser Keeper ist der Spieler mit den meisten Einsatzminuten, nämlich genau 720 in 8 Spielen. Luis Schädel der nächste und Güttich mit 632 der drittmeist eingesetzteste Spieler. Wie ist die Situation unter den Torhütern? Nicht so ganz einfach, oder?
Ja, es ist natürlich schwierig für Leon und für Lukas, einfach weil wir selber lange Zeit überlegt haben, ob wir nur mit 2 Torhütern in die Saison gehen und dann halt von der Jugend beziehungsweise von der zweiten Mannschaft immer die Möglichkeit geben oder den Jungs die Möglichkeit geben, mitzutrainieren. Und ja, das hat sich dann aber mit André geändert, einfach weil wir die Möglichkeit hatten, ihn zu verpflichten, was relativ unerwartet kam. Und das wollten wir uns dann aber nicht nehmen lassen, einfach weil ja dann auch Richtung zweite Mannschaft sah es mit Torhütern dann schwierig aus. Wir haben dann in letzter Minute noch Konrad überzeugt bekommen, zurückzukehren. Und ja, dementsprechend waren wir einfach nicht so gut aufgestellt, wo wir dann ganz klar gesagt hat, einer von denen spielt vermehrt zweite. Und ja, deswegen war es für uns dann sinnvoll, einen dritten Tor oder einen ins Dreiergespann, ne, als Dreiergespann, Torhüter-Dreiergespann in die Saison zu gehen. Und mit Chapo haben wir natürlich einen Torhüter, der jetzt natürlich mehrfach durch Leistung gezeigt hat, wie wichtig er eigentlich ist und wie seine Erfahrung vielleicht auch hilft, gerade der jungen Mannschaft vor ihm. Ja, also hat uns schon in mehreren Spielen entweder einen Punkt oder teilweise auch 3 Punkte gerettet. Ist natürlich aber dann auch schwierig für Leon, der natürlich mit einem anderen Gefühl in die Saison ja eigentlich gehen wollte, was wir uns natürlich auch vorgestellt hätten. So ist es natürlich jetzt ein harter Kampf unter den dreien mittlerweile. Lukas hat sich in den letzten Wochen extrem weiterentwickelt, der wirklich jetzt ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Das bedeutet, egal ob jetzt mal André ausfällt oder nicht, wir haben 2 Torhüter, die ihn auf jeden Fall ersetzen könnten. Und allein das ist ja schon ja ein Luxus, sage ich mal, den vielleicht nicht viele Vereine haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es uns natürlich wichtig, dass die Jungs vielleicht auch voneinander lernen, weil ich glaube, es gibt wenig Torhüter, die besser am Fuß sind als Leon Seefeld. Gleichzeitig haben wir natürlich mit André jemanden, der auf der Linie und gerade in so schwierigen 1-gegen-1-Situationen sehr, sehr, sehr gut ist. Und ja, einen lernwilligen jungen Torhüter mit Lukas, der sich von beiden halt das Beste abschauen kann. und die anderen beiden können voneinander lernen und helfen sich natürlich auch im Training. Also André und Leon haben zum Beispiel auch Thema lange Bälle, Abschläge etc. pp. Geübt. Gleichzeitig haben sie dann auch eine Schicht länger gemacht, wo sich Leon was abgucken konnte. Also es ist schon ein gutes Zusammenspiel, was auch ein bisschen Zeit gebraucht hat. Ne? Also ich glaube, das für jeden zu verarbeiten ist auch nicht so leicht, aber
das glaube ich auch, ja. Aber auf jeden Fall, letztendlich hast du jemand eine Nummer 1 im Tor. Die anderen müssen daran wachsen, sich beweisen und müssen versuchen, eben besser zu werden, um dann eben den Platz im Tor sich zu erspielen. Also
eine Art, ist natürlich auch eine gute Altersstruktur, ne? Also man muss ja auch sagen, André mit 30, älterer gestandener Torhüter mit 4 Oberligaspielen, dann Leon mit 24, noch 24. Der als nächstes Jahr 25 wird, der auch noch sehr, sehr jung ist für seine Vita, ne, wo er auch schon viel Erfahrung gesammelt hat und sich da viel abgucken kann. Und Lukas als junger Torhüter, das ist schon eine gute Kombi, sage ich mal. Gerade noch mit Justi als Torwarttrainer, der die natürlich immer gut rannimmt und da auch seine Erfahrung aus so vielen Oberligaspielen einbringt. Das ist schon cool, das zu sehen. Man hat auch einen sehr, sehr guten Ansatz. Also zeigt den Jungs auch mal, gerade jetzt zum Beispiel hat er mal ein Video von Manuel Neuer gezeigt, wie die Bewegungsabläufe teilweise sind, die er ja immer mit den Jungs trainiert, und sucht sich dann auch wirklich immer Videosequenzen raus, wo man das bei Profi-Torhütern sieht, wie die vielleicht den gleichen Bewegungsablauf, den er trainiert, wo sie es mal in einem großen Spiel sehen. Und das finde ich schon gut, weil ich glaube, er entwickelt dadurch die Torhüter extrem weiter. Und das finde ich echt gut, das Zusammenspiel der Torhüter.
Das klingt doch ganz fantastisch. Dann lass uns noch über das letzte Spiel sprechen.
Was Gutes zum Abschluss.
Ja, das ist ja grundsätzlich, die Entwicklung ist ja grundsätzlich positiv, gerade auch mit dem 8. Tabellenplatz. 3:0 gegen den SC Freital. Die, das muss man ja sagen, durch die Erfolge in Grimma und Zorbau natürlich selbstbewusst auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, nehmen wir was mit. Klar, haben wir mit dem Bundesliga-erfahrenen, wie spricht man ihn aus, Georgia im Mittelfeld.
Gugia, würde ich jetzt sagen.
Weltgewandter Präsident.
Nee, du, das ist auch nur das, was ich von DJ Bundy gehört habe, weil der hat ja auch mal bei Dynamo Dresden gespielt und DJ Bundy hat ja eine Verbundenheit zu Dynamo. Und da kam das aus der Regie.
Okay, dann wird das schon zutreffend sein. Auf jeden Fall konnte man nicht davon ausgehen, also war klar, dass das ein spannendes Spiel wird, ein wichtiges Spiel, und mit einem 3:0 hat, glaube ich, keiner so grundsätzlich gerechnet. Egal, ob das nun in Türchen zu hoch ist oder so, auf jeden Fall hat die BSG dort souverän die 3 Punkte geholt. Erstens, ich nehme an, dir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Zweitens, in toller, souveräne Vorstellung vor den 281 Zuschauern.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben immer so das Problem, dass wir natürlich in der Konstanz noch eine Schippe drauflegen können. Erste Halbzeit war nicht ganz so gefestigt. Also es war jetzt schon so, dass das auch Freital einige Chancen hatte. Wir hatten natürlich auch ein paar Chancen, aber die erste Halbzeit war so ein bisschen 50-50. Aber in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, was Geisi in der Halbzeit gesagt hat, aber das hat auf jeden Fall gefruchtet. Da sind die Jungs wirklich härter in die Zweikämpfe. Sie haben mehr angenommen, haben selber sich vielleicht mehr getraut, nach vorne zu spielen. Dementsprechend war die zweite Halbzeit wirklich sehr, sehr gut von unserer Mannschaft. Und dementsprechend, aufgrund der zweiten Halbzeit, die einfach deutlich besser war, haben wir das Spiel auch verdient gewonnen. Aus meiner Sicht natürlich, ne? Bisschen durch die orange-schwarze Brille, aber ich denke, das Ergebnis gibt uns da zum Glück mal recht.
So sehen das ja die Medien auch, und auch die Gäste sehen das so. Die sagen halt alle, dass es 2 unterschiedliche Halbzeiten waren, ne? Und dann aber letztendlich war das ein verdienter Erfolg und somit liegt man auf dem Tabellenplatz 8. Ich nehme an, auch wenn auf dem Weg dorthin das ein oder andere Spiel anders gelaufen ist als gedacht, mit diesem Ergebnis könnt ihr alle ganz gut leben, auch unser neuer sportlicher Leiter. Ich nehme an, dass er auch zufrieden ist, oder?
Auf jeden Fall. Also unser Ziel, will ich es mal vorsichtig nennen, war, dass wir 11 Punkte Ende September haben. So ist es natürlich eine Woche später gekommen, beziehungsweise kann man das ja noch so ein bisschen, ne, ist so die Grenze, aber die 11 Punkte haben wir und die kann uns erstmal keiner mehr nehmen, wie es so schön heißt. Und jetzt kann man auf jeden Fall darauf aufbauen. Und wichtig war es jetzt einfach, also für uns mental war es einfach sehr, sehr wichtig, jetzt die 3 Punkte einzufahren vor dem Spiel gegen Ludwigsfelde. Das Pokalspiel jetzt mal ausgeklammert. Aber dass man wirklich mit einer breiten Brust nach Ludwigsfelde fahren kann, wo vermeintlich auch ja, was für uns zu holen ist aufgrund der aktuellen ja, Tabellenkonstellation. Und
aber das haben deswegen, wir vor Zorba auch genau, gedacht, ne?
Und genau, deswegen ist zu, ja, auf jeden Fall Bodenständigkeit geraten.
Und wieder mal ein Endspiel ja, quasi.
Und wieder mal eines dieser Endspiele, das stimmt. Genau. Ja, und danach wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Also danach hat man wirklich viele Vereine, wo du sagst, huh.
Genau, aber da ist ja das Schöne, du kannst relativ wenig verlieren. Ne? Also ich, so Ludwigsfelde haben halt Druck, das ist klar, ne? Aber dann kannst du halt relativ wenig verlieren. Und ich finde, das ist die passende Überleitung eigentlich zum Pokal. Wir haben 7-1 im wunderbaren Stadion in Steinach gewonnen und haben 4-1 bei der BSG Chemie Kahla gewonnen. Kahla Spitzenreiter der Landesklasse zu diesem Zeitpunkt gewesen. Wie dein Eindruck von diesem 4-1?
Hinten raus hätten sie sicherlich noch das ein oder andere Tor machen können. Wir haben aber bis dato, wo wir dann auch schon mal rotiert haben, weil das war das Spiel vor Krischow und da hat er dann auch in der Innenverteidigung schon mal so aufgestellt, in der Innenverteidigung so aufgestellt, wie dann auch gegen Krischow. Da war es natürlich erstmal dann schwierig, auch im Spiel von der einen Position in die andere sich zu denken. Deswegen gab es da noch einiges, wo man vielleicht noch was zugelassen hat, was die Gastgeber dann aber nicht für sich nutzen konnten. Und ja, das 4-1 geht letztendlich klar. Also wir hätten mit Futti hätte auch, glaube ich, noch ein oder zwei Tore mehr machen können, hat dann sein Tor gemacht, sein erstes Pflichtspieltor für uns. Das war cool und ja, ich denke, es ging klar.
So, und dann kam die Auslosung und wir bekamen den ZFC Meuselwitz als Gegner.
Wir waren ja live vor Ort, ne? Wir waren live in Erfurt zur Auslosung und ich habe 2 Sekunden vorher gesagt zu Heiko Merz, unserem Geschäftsleiter, Meuselwitz würde ich am ehesten weggeben an jemand anderen. Ich würde auf jeden Fall nicht gern gegen Meuselwitz spielen und ja, dann nahm die Geschichte ihren Lauf und wir bekamen Meuselwitz, weil Meuselwitz einfach aus dem Grund nicht so gerne, weil Meuselwitz relativ selten im Pokal scheitert. Die sind sehr gut eingestellt immer und ja, sind im Pokal echt eine der erfolgreichsten Mannschaften, gerade als Regionalligist, wo ja die anderen, wir haben es ja am eigenen Leib schon mal positiv erfahren, wo wir Erfurt geschlagen haben im Stadion der Freundschaft. Das war schon geil und die haben uns so ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, das wird halt Meuselwitz nicht passieren.
Hast du dich denn mit dem ZFC Meuselwitz beschäftigt?
Also auf jeden Fall so weit, dass ich weiß, wer da auf uns zukommt.
Wie heißt denn das Wappentier des ZFC?
Oh, da bin ich raus. Da bin ich raus. Ich kann es ja von Zwickau nur sagen, die das sehen ähnlich aus.
Das Krokodil Zipso.
Ah ja, das Krokodil Zipso. Gut, dann kann ich das ja mal anbringen, wenn die Kollegen vom ZFC dann ins Stadion kommen. Vielleicht, ich habe hier so ein Krokodil-Kuscheltier bei uns zu Hause, das kann ich vielleicht mal mitnehmen. Nee, aber Spaß beiseite, das ist schon, der Aufwärtstrend von Meuselwitz gerade ist schon beachtlich. Also am Anfang weit unten drin abgeschlagen gewesen und jetzt, ich glaube, die letzten paar Spiele alle gewonnen, ne? Die letzten 4 Spiele, glaube ich, gewonnen.
Nicht alle gewonnen, also da war ja auch ein Spiel gegen Lok dabei.
Ah ja, stimmt, das haben sie verloren, genau. Ja, stimmt,
das haben sie verloren, aber grundsätzlich ist auf jeden Fall die Tendenz. Wir schauen uns mal den Tabellenstand an. Mittlerweile ist man auf dem 10. Tabellenplatz. Das sieht doch alles gar nicht direkt hinter Rot-Weiß Erfurt vor Viktoria Berlin. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus, wie es zum Anfang aussah. Also souverän sicher im Mittelfeld der Regionalliga. Was erwartet uns denn dann? Kriegen wir da die Hucke voll am Samstag?
Also ich glaube, Geisi und auch die Jungs wissen, dass im Pokal alles möglich ist. Ich denke, ja, auch Tom Seidel nach dem Spiel hat das, denke ich, gut zusammengefasst. Das werden die Zuschauer oder die Hörer auf jeden Fall jetzt auch schon gesehen haben zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Und ja, ich denke, jeder weiß, worauf es ankommt, ne? Sich da nochmal eine Schippe mehr draufzulegen, sich in jeden Zweikampf zu hauen, als wäre es der letzte. Und dann ist immer was drin. Ne? Gerade auch Schubi, der ja das Tor gegen Erfurt gemacht hat, weiß, ja, wie es im Pokal bestellt ist. Und ja, kann, denke ich, auch die Mannschaft da sehr drauf einstellen, dass halt da auch so eine Sensation in Anführungszeichen möglich wäre. Und ja, ich hoffe einfach nur, dass Meuselwitz uns ein bisschen unterschätzt. Und wenn bis dahin alle Spieler fit bleiben, die ja spielen sollen, wollen, dürfen, können, dann ja sehe ich uns auf jeden Fall keine Packung bekommen. Na, das ist natürlich dann immer Tagesform, die da entscheidet. Aber ich denke, uns im Stadion am Steg zu schlagen, muss man auch erstmal machen. Also wir haben jetzt 3 Oberligaspiele zu Hause weg und haben 7 Punkte geholt. Ich denke, das ist schon auch für Meusewitz eine harte Aufgabe und wir haben ja sowieso nichts zu verlieren. Und ja, je nachdem, wie es ausgeht, sprechen wir uns danach wieder. Entweder gut gelaunt oder nicht so gut, aber.
Ja, also das mit dem ZFC Meusewitz ist ja immer so ein Zwiespalt. Also das war natürlich in der jüngeren Phase der BSG und rund um die Neugründung das Feindbild Nummer 1 in Ostthüringen, der ZFC, für die Wismut-Fans. Das hat sich dann so ein bisschen geändert, auch eben ja durch das Engagement von Frank Müller und weiteren Spielern aus Meusewitz, das ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Klar ist, dass wir im Pokal natürlich gerade aufgrund ja der Menge an Zuschauern ein Spiel gegen Erfurt und Jena immer gern hat. Aber gegen Meusewitz haben wir einige Zeit nicht mehr gespielt und das passt eigentlich ganz gut, weil wir am Steg spielen können. Das ist eben auch immer noch mal was Wichtiges, finde ich, was bei den anderen beiden vermutlich nicht möglich gewesen wäre. Und das kann eine gute Atmosphäre sein. Wenn das Wetter halbwegs passt, kann das eben die erste Halbzeit vielleicht irgendwie wir noch ohne Gegentor in die Halbzeitpause gehen. Dann kann das ein ganz spannendes Spiel werden und auch nochmal richtig eklig werden am Steg. Aber es ist eben auf jeden Fall Spannung. Es ist Pokal. Es ist alles möglich. Und deswegen können wir uns darauf freuen, dass wir die ersten beiden Runden so souverän gemeistert haben, dass dieses Spiel jetzt vor uns steht. Und du als Präsident darfst natürlich tippen. Die Runde, wir haben insgesamt 8 Spiele, nicht wenig überraschend bei einem Achtelfinale. Nummer 1 ist Bad Frankenhausen gegen Thüringen weiter.
Da würde ich sagen 1-3.
Wir haben Ilmenau gegen Einheit Rudolstadt.
Da würde ich sagen 0-4.
Ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, die Gastgeber unterschätzt du. Die haben wirklich gerade aktuellen Lauf. Das ging ja bei denen kontinuierlich nach unten eigentlich. Die haben sich fast verabschiedet. Die haben sich wieder mit einem neuen Trainer sehr gefangen und das könnte.
Stehen auch gut da, ist genau.
Könnte so eine kleine, also es wird auf jeden Fall unangenehm für Rudolf.
Also zu wünschen wär's, ne?
Auf jeden Fall. Ich verstehe dich schon. Ich wollte nur sagen, das könnte auch knapper werden, ne? Mal schauen.
Ich bin gespannt.
Jena gegen Erfurt.
Boah, das zu tippen ist natürlich auch auf Sicht als Wismut-Vorsitzender immer undankbar.
Du bist ja.
Aber ich würde sagen, 1-3. Erfurt gewinnt.
Tatsächlich ist das auch meine Gefühlslage. Ich weiß nicht so richtig warum. Aber
weil das 5-0 oder wie ging es aus? Ich glaube 5-0 im Hinspiel. Da, ich glaube, das muss Erfurt noch verarbeiten. Also deswegen, die haben eine Revanche offen. Und ich glaube, das werden sie sich nicht nehmen lassen, da eine gute Vorstellung zu bringen.
Grün-Weiß Stadtroda gegen den FC Saalfeld.
Ach, da würde ich mich freuen, wenn Stadtroda gewinnt, auch wenn Saalfeld im Freundschaftsspiel ein guter Gastgeber war. Aber ich glaube, Rico macht mal 2 Buden und dann geht es 2-1 für Grün-Weiß Stadtroda aus.
Der SV 1921 Walldorf gegen den VfR Bad Lobenstein.
Gott, oh Gott, da bin ich gar nicht informiert. Ich würde sagen, Gefühlslage 1-3.
Hildburghausen gegen den FC Fahner an der Höhe. Entschuldigung, FC an der Fahner Höhe.
Ja, hatte ich auch immer Probleme mit. Ja, das gewinnt Fahner Höhe mit 3-0.
Ja. Und der FSV 06 Köllida gegen den ersten SC 1911 Heiligenstadt mit einem Bundesligisten im Team.
Ja, Heiligenstadt ist auch sehr, sehr gut aufgelegt in letzter Zeit.
Kölle Darmpokal auch.
Ich sagen, das stimmt, da hast du auch wieder recht. Dann würde ich sagen 1-4 für Heiligenstadt. Die machen das, sage ich. Das wird auch es wäre ein ekliger Gegner, falls wir eine Sensation hinbekommen.
Und nun zum letzten und wichtigsten Spiel dieser Runde, die BSG Wismut gegen ZFC Meusewitz.
Da lässt du mich jetzt nicht verschonen, ne?
Du kannst immer den Präsidenten-Joker, du hast einen Termin, du musst los, du kannst leider nicht weiter. Den darfst du immer ziehen, wenn du sagst, es ist ungünstig, das zu tippen.
Ich sag 2-1 für uns.
Das nehmen wir doch.
Das ist aber offen, ob nach der regulären Spielzeit oder nach der Verlängerung, ja.
Das locken wir ein.
Gut, perfekt. Ich kann ja auch nichts anderes sagen. Die Jungs hören das ja. Nein, das kriegen wir hin.
Elfmeterschießen wäre, wie lange bist du da? 3 Stunden, ne? Bis 17 Uhr so ungefähr, oder? Je nachdem. Also ja. Im Durchschnitt so, das geht alles noch mit Licht, oder?
Kommt drauf an, wie das Wetter ist, aber
in der Regel
ich denke, das ja. Als 17 Uhr sollten wir noch hinbekommen.
Ja. Und dann, gut, es gab ja auch schon Elfmeterschießen, die sehr, sehr lange gingen.
Ja, wenn nicht, müssen wir es dann auf Sonntag verlegen, dass nur noch die Schützen dann zum Steg fahren müssen.
Machen wir früh weiter.
Oder wir gehen dann auf den Kunstrasen rüber.
Gibt es sonst Dinge, die wir den Hörerinnen und Hörern über den Traditionsverein BSG Wismut Gera in der aktuellen Situation sagen sollten, außer dass sie am kommenden Samstag um 14 Uhr unbedingt in das Stadion am Steg pilgern sollten?
Ja, das auf jeden Fall. Also kommt alle vorbei. Ich denke, es wird ein cooles Erlebnis. Ich hoffe, dass wir ein paar Zuschauer am Steg empfangen dürfen und ja, dass unsere Mannschaft eine gute Leistung abliefert. Und dann hätte ich noch tatsächlich was aufgrund unserer sozialen Verantwortung. Das ist ja auch unser Vereinskonzept, dass ich nochmal für Emma den Spendenaufruf mache, einfach weil es ein extrem wichtiges Thema ist, gerade in dem Alter so eine Diagnose zu bekommen, die Krebs lautet, für die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Ja, da wäre es cool, wenn ihr unseren angepinnten Instagram- oder Facebook-Beitrag euch anschaut. Da stehen eigentlich alle weiteren Informationen dazu drinne und da könntet ihr auch noch den ein oder anderen Euro, den ihr selber vielleicht nicht benötigt, an Emma spenden. Einfach weil die Zeit ja sehr, sehr schwierig ist, gerade auch für die Familie, die natürlich sehr gebeutelt dadurch ist. Ne? Die Eltern können oder gehen aktuell nicht zur Arbeit, kümmern sich komplett um Emma und deswegen wäre es da cool, wenigstens mit ein paar finanziellen Mitteln zu helfen. Wir sind bei aktuell fast, ich glaube, oder über 3.500 Euro schon. Ja, da geht hoffentlich noch was und dann übergeben wir das Ende Oktober an die Family und an Emma. Und genau, das wäre cool, wenn da noch der ein oder andere Euro zusammenkommt.
Das ist ganz wichtig. Ich packe beide Links in die Sendungsnotizen, dass er das da direkt draufklicken kann und dann alle Informationen hat. Danke dir nochmal für den Hinweis. Danke dir, dass du zur aktuellen Situation, die jetzt nicht überall ganz einfach ist, auch Rede und Antwort standest. Bei den ersten Herren in der Oberliga sieht das grundsätzlich positiv aus. Dass es eine aufregende Saison war, war uns klar. Dass wir auf dem 8. Platz stehen, hätten wir uns, glaube ich, erhofft. Ne? Das war uns nicht so klar.
Absolut.
Das ist toll. Und jetzt haben wir ein Pokalspiel gegen den ZFC, wo wir hoffen, dass da die ganze Stadt sich mobilisieren lässt, damit Gera in die nächste Runde kommt. Max, danke dir und wir sehen uns Samstag am Steg. Glück auf.
Ich danke dir und ich freue mich drauf. Glück auf.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.